Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus am Tag der Superhelden, da geht's bei uns gleich um den Kampf um die Champions League Plätze und um Supermänner wie Ansgar Knauf oder Niko Kovac, aber vorher geht's zum Supermann von Sat.1, frisch erholt aus dem Urlaub, Hartwig Töne ist da, hallo Hadi.
Ja, Sat.1 ist nicht ganz richtig, aber wenn du Sport.1 draus machst, dann bedanke ich mich sehr.
Sport.1 wollte ich natürlich sagen. Ich meine, man verbindet dich ja mit Sport.1. Ich glaube, du hattest gerade irgendwie Dienstjubiläum, ne? 20 Jahre oder so?
Ja, es ist ein wilder Monat, muss ich sagen. Anfang April, 20-jähriges Dienstjubiläum. In dieser Woche werde ich 50. Also so, es ist ein Monat, wo man langsam zum Jubilar wird. Das ist keine schöne Entwicklung.
Aber du bist frisch dabei und frisch erholt und hast am Wochenende sicherlich auch ein bisschen Sport geguckt. Wenn wir über Helden sprechen, wer ist denn dein Anti-Held des Wochenendes? Antonio Rüdiger oder man sieht im Hintergrund die Fahne, dein HSV?
Ja, also als Anti-Held persönlich würde ich sagen Antonio Rüdiger, als Mannschaft tatsächlich der HSV. Was der da vergurkt hat gestern in Hamburg, war nicht wirklich erfreulich. Also es gab, das ist ja das Geile an dieser Schlussphase der Saison, egal wo du hinschaust, es sind große Emotionen. Trainer in der zweiten Liga werden rausgeschmissen, jeden Tag neuer. Also es ist schon reichlich Rock'n'Roll drin, aber genau darum lieben wir den Sport.
Und Rock'n'Roll, dafür steht der HSV auch. Zitterst du denn jetzt nach der zweiten Niederlage in Folge jetzt doch nochmal um den ja zumindest von vielen schon vor einigen Wochen mal verkündeten sicheren Aufstieg jetzt endlich im verflixten siebten Jahr?
Ja, man muss ja trennen. Also dienstlich kann ich natürlich neutral wie die Schweiz sagen, wir werden das sehen. Privat einfach, wenn man, und das ist ja hier so mein Bürobild gerade, wenn man nochmal 25 Jahre in Hamburg gewohnt hat und als Kind halt da seine ersten Fußballerfahrungen gesammelt hat beim HSV, dann hat man da schon eine Sympathie für. Und natürlich würde ich mich freuen, weil ich glaube, die Stadt, die Fans, alle gieren danach. Allerdings kommst du dir ja wirklich vor wie und täglich grüßt das Murmeltier, dass du jetzt schon wieder irgendwie 3 Spiele nicht gewonnen hast, 2-mal zu Hause verloren hast. Jetzt sind es noch 3 Spiele. Ich glaube, der HSV muss, also ich glaube sogar ein Sieg, ein Unentschieden würde am Ende reichen, weil der Rest ja noch gegeneinander spielt auch und so. Also die sind ja alle zu doof, momentan da oben zu gewinnen. Und am Ende steigen dann doch noch Elversberg und Paderborn auf oder ich habe keine Ahnung. Aber es ist für die Hamburger Fußballfans natürlich schon eine wilde Zeit. Und man muss wirklich sagen, irgendwie alles unfassbar. Vor Wochen hätte ich auch gedacht, ich war bei meinem Spiel gegen Düsseldorf da, 4-1, dann in Nürnberg 3-0, dachte ich, alles klar, macht schon mal den Hafen bereit und auch den Rathausmarkt, aber das kann noch sehr wild werden.
Ein Schneckenrennen um den Aufstieg, das kann man auf jeden Fall sagen, aber die größte Angst wäre wahrscheinlich schon wieder Relegation. Jetzt sind es 3 Punkte Vorsprung auf Magdeburg, aber Relegation ist ja so ein Schreckgespenst beim HSV und in Hamburg generell.
Finde ich eigentlich gar nicht. Nee? Also ich muss sagen, diese Relegationssiege, gerade der damals in Karlsruhe, das ist für mich als Sympathisant eigentlich einer der größten Erfolge der letzten 20 Jahre, so grotesk das klingen mag. Ja. Der andere größte Erfolg ist wahrscheinlich 4-4 gegen Juve. Also man ist als HSV-Fan dann schon sehr bescheiden geworden. Die Relegation will kein Mensch, insbesondere weil sie halt in dieser Saison noch unnötiger wäre als in vielen anderen Spielzeiten, aber das ist der HSV.
Und zumal, weil es andersrum ist, weil der HSV als Zweitligist käme und die haben ja generell statistisch eher die schlechteren Chancen.
Ja, wobei ich glaube tatsächlich solche Spiele, also gerade dieses Mal, je nachdem, ob es jetzt Heidenheim, Bochum oder Kiel wäre, das wären jetzt auch alles nicht so Mannschaft, wo du denkst, ach du lieber Otto, so wie damals beim letzten Relegationsspiel gegen Stuttgart, wo du einfach wusstest, okay, die haben es vergurkt, eigentlich können die mehr. Ich glaube, die 3 da unten, Heidenheim nehme ich fast da mal ein bisschen aus, die könnten eigentlich auch mehr, aber der Rest ist halt auch nicht viel besser, als die Tabelle momentan aussagt. Von daher würde der HSV, wenn er so spielt wie vor Wochen, für mich total auf Augenhöhe sein. Aber jetzt schauen wir mal, wo es rauskommt. Vielleicht wird es auch Platz 4 am Ende, man weiß es nicht.
Es wird eine spannende Schlussphase, das auf jeden Fall. Aber der andere Anti-Held, den ich schon angeteasert hatte, Antonio Rüdiger, nach diesem Ausraster im Pokalfinale gegen Barcelona bei der 2-3 Niederlage in der Verlängerung von der Bank aus, den Schiedsrichter beleidigt, mit Dingen beworfen, zum Glück nicht getroffen. Ihm droht in Spanien jetzt eine lange Sperre möglicherweise, aber vom DFB außer ein Du-Du-Du kein weiteres Ungemach. Wie positionierst du dich da, dass es von Rudi Völler eine Ermahnung gab, aber eben keine weitere Sanktion?
Ich komme gerade aus einer Sendung, Spotlight heißt die bei uns, die immer ein Thema in den Fokus rückt. Und da haben wir mit dem Schiedsrichterbeauftragten des DFB, Lutz Wagner, und mit unserem Nationalmannschaftsreporter Stefan Kumberger gerade gesprochen. Hitzige Diskussion. Also meine persönliche Meinung ist, das ging gar nicht. Und es ist halt auch relativ dämlich, wenn ein Schiedsrichter vorher schon so im Achtung stand von Real Madrid, der dann auch ja selber noch geweint hat, 2 Tage vorher, und sagte, ey, was hier mit mir gemacht wird, das geht nicht, dass man dann so wenig Respekt hat, wenn man auch nicht mal in die Entscheidung eingebunden war, weil man auf dem Spielfeld stand und dann eben nicht nur einen Gegenstand dem hinterherwirft, was ich noch nie erlebt habe in irgendeiner Sportart, muss ich mal gestehen, aus der Entfernung, dass man so attackiert, sondern dann eben noch 10 Sekunden später ihn als alles Mögliche bezeichnet und von 4 Mann zurückgehalten werden muss, als wenn man irgendwie im Käfig sitzen würde. Also das war schon sehr hart, fand ich. Und eigentlich auch eines Nationalspielers unwürdig. Nur kann man sagen, der DFB sagt sich, naja, den brauchen wir aber, weil sportlich ist das nun mal unstrittig, dass Antonio Rüdiger sensationell ist. Ich persönlich finde ihn auch eigentlich menschlich gut, aber er hat 2 Seiten. Und die zweite Seite, die man jetzt in den letzten Wochen einige Male gesehen hat, die ist nicht wirklich sympathisch und da tut er sich keinen Gefallen. Und selbst Lutz Wagner hat uns eben gesagt, also er würde ihm da auch dringend raten, dass er sich damit mal richtig auseinandersetzt und nicht einfach so denkt, naja, wird schon wieder Gras drüber wachsen. Weil ich glaube, das Thema wird uns auch bei der Nations League, das ist sein nächstes Fußballspiel, was er bestreiten wird. Weil vorher wird er nicht mehr in Spanien auflaufen, Champions League sind sie raus. Ja. Also von daher wird das Thema da auch nochmal aufkochen. Hat er sich keinen Gefallen mitgetan und für mich auch, weil es eben kein Affekt war, sondern eben über eine Minute wirklich Emotionen XXL waren, nicht schlau.
Strafmildern wird ihm wahrscheinlich zugute gehalten, das hört man aus Spanien, dass er eben den Schiedsrichter nicht getroffen hat mit seinem Wurfgeschoss und
das
deshalb
kann nicht strafmildern sein, also
in Anführungsstrichen, ja.
Ich meine, wir haben vorhin in der Redaktion ein bisschen überlegt, wo gibt's sowas? Handball, total rustikale Sportart, niemals habe ich da jemals, und die sind 2 Meter auseinander, also die könnten den direkt angreifen. Man stelle sich mal vor, der Schiedsrichter wäre nochmal 30 Meter näher an der Bank gewesen und der wäre wirklich auf ihn zugegangen. Das einzige Beispiel, was mir eben einfiel, ist, wo man Schiedsrichter so attackiert wurde, war beim Tennis, als Alex Zverev mal voll gegen den Schiedsrichterstuhl gehauen hat. Da flog er aber auch direkt raus, war ewig lang auf Bewährung rausgezogen worden, musste das Preisgeld zurückzahlen. Also da fordere ich, auch wenn ich nun eigentlich ja das nicht mein Job ist, eine klare Sprache, weil wenn du das erstmal einreißen lässt, auch nach dem Motto, ja, kannst du mal dem Schiedsrichter was hinterherwerfen, wenn du nicht triffst, passt schon. Nee, das ist nicht meine Fußballwelt.
Nee, das ganze Verhalten ging absolut nicht. Von daher hätte ich auch gedacht, dass man zumindest ihm dann vom DFB, von Seiten des DFBs aus ihm vielleicht dieses Amt des Vizekapitäns aberkennt.
Ja, also
das wäre symbolisch,
Er hat verbal jetzt durch Rudi Völler eine dunkelgelbe Karte bekommen, sagen wir es mal so. Es war aber auch ein bisschen du, mach das nicht nochmal. Ob das ausreicht, weiß ich nicht. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion der Fans, was ich jetzt hier mitbekommen hat. Eigentlich hat keiner dafür Verständnis. Und man kann es ja immer unter dem Deckmäntelchen Fußball lebt von Emotionen machen. Für mich wurde da eine Grenze überschritten.
Manche Emotionen haben dann auch wirklich tatsächlich auf so einem Feld nichts verloren. Aber Real und die Schiedsrichter, du hattest es eben auch kurz angerissen, die Stimmung aufgeheizt gewesen. Dieses Lamentieren, dieses Greinen, Weinen, was Real ja seit Jahren macht über Schiedsrichterentscheidungen, obwohl das statistisch eigentlich durch nichts belegt ist, dass sie permanent benachteiligt werden. Das scheint den Spielern, aber nicht nur Rüdiger, weil da waren ja auch Vinny Junior und da waren ja noch einige andere, die sich da dann doch sehr verbal äußerten dann auch, wenn man das auf den Bildern gesehen hat. Das gibt den Spielern aber auch irgendwo so eine nicht richtige Rechtfertigung, aber doch irgendwie schon so eine Begründung dafür, eben so aus dem Sattel zu gehen, auch wenn das jetzt deutlich übersteigert war.
Ja, also wir bleiben ja beim Sport und gehen nicht in die Politik, aber wenn man oft genug Quatsch behauptet, dann glaubt halt auch irgendwann einer. Ja. Also das erleben wir in der Politik aktuell auch manchmal, gerade in großen Nationen. Aber was da wirklich passiert, dass auch der Club eigene Sender eigentlich immer so Best-of-Fehlentscheidungen des jeweiligen Schiedsrichters gegen Real Madrid dann zusammenklöppelt, damit man irgendwie die Fans schon mal so ein bisschen aufstachelt. Das ist eine sehr ungute Entwicklung, die ich überhaupt nicht tolerieren kann. Und ist auch eigentlich Real Madrid unwürdig, finde ich. Also Gelassenheit ist die schönste Form des Selbstbewusstseins, hat mal jemand sehr Schlaues gesagt. Und da fehlt es bei Real Madrid tatsächlich momentan an vielen Ecken und Enden.
In der Champions League sind sie ja auch schon raus in diesem Jahr. Du hast es gesagt, eigentlich nur noch die Liga, bei der es dann für Real noch ernst wird. Und danach natürlich die Club-WM. Aber Champions League nächste Saison natürlich auch ein Thema, gerade hier bei uns in Deutschland. Und da hat sich ja am Wochenende vielleicht so ein bisschen was in Richtung dessen getan, dass wir wissen, dass vielleicht einer mehr sich schon mal relativ sicher möglicherweise schon für Europa qualifiziert hat. Und da gucken wir mal drauf im Thema des Tages.
Und hier kommt kurz Werbung.
Also ganz ehrlich, ich dachte immer, Grapefruit ist nur was für Leute, die auch Selleriesaft freiwillig trinken. Aber dann kam Giraffe Grapefruit. Oder Giraffe? Giraffe? Wie spricht man das eigentlich aus? Egal. Hauptsache, es macht wach. Einfach mit Wasser mixen, schmeckt wie Sommerurlaub für die Zunge. Und günstig ist es auch noch, dieses Giraffe Grapefruit. 50 Portionen für 39,99 macht nicht mal 1 Euro pro Glas. Mehr bestellen? Kein Problem. Mehr Rabatt? Logisch. Und ich sag mal so, wer das nicht probiert, verpasst etwas. Und wie man an den Rabatt kommt, erkläre ich in den Shownotes und natürlich direkt hier bei Feverpitch.
Ende der Werbung.
Das Thema des Tages.
Also die Bayern und Bayer, da können wir ja davon ausgehen, dass die ganz, ganz sicher in der Königsklasse im nächsten Jahr dabei sind. Aber die möglicherweise dritte Mannschaft nach diesem 4:0, diesem Statement-Sieg über RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, oder hast du an denen Zweifel?
Nö, und ich bin durchaus Sympathisant dessen, was da in Frankfurt gerade passiert. Denn das ist eine tolle Entwicklung auf und neben dem Platz. Dementsprechend Chapeau, es wäre für mich völlig verdient, wenn sie da in die Champions League reingehen. Und das Wochenende war natürlich ein Beweis dafür. Wenn du einen direkten Konkurrenten, Batsch, aber derart einem um die Rübe haust, dann hast du es verdient. Also willkommen in der Königsklasse. Und ich glaube, Eintracht Frankfurt wird ein würdiger Repräsentant des deutschen Fußballs sein.
Da gucken wir gleich nochmal drauf. Aber auf jeden Fall Hut ab nach dieser, ja, nach diesen Nackenschlägen, die sie ja auch dann zu kassiert hatten, das Aus in der Europa League gegen Tottenham und dann auch diese verletzten Meldungen, die sich ja dann auch häuften. Götze mit dem Faserriss raus, Kauasantos mit dem Kreuzbandriss, auch heftig. Also, und dann eine Mannschaft, die ja auch noch unheimlich jung ist, die dann auf dem Platz stand gegen Leipzig.
Ja, ich sage ja, es ist sowohl das, was auf der grünen Wiese passiert momentan, höchst attraktiv. Rückschläge muss man einkalkulieren, auch dass Mario Götze sich mal verletzen kann. Wobei er für mich eben auch einer der Top-Spieler ist, der so ein bisschen unter dem Radar läuft, weil man ihn irgendwann so ein bisschen, ja dann auch, na ja, der ist auch noch da. Aber für mich ist das mit die DNA von Eintracht Frankfurt aktuell. Dazu Dino Topmöller, was hat der auf die Rübe bekommen letzte Saison? Da hieß es schon, kann nichts, soll nichts und ist eigentlich schon fast wieder weg. Nee, auch da hat man Kontinuität gezeigt, dass das Umfeld, also sprich die Führungsriege, die Transfers seit Jahren in Frankfurt passen, ist eh ein offenes Geheimnis. Die verdienen richtig Geld auf, weil sie eben schlau einkaufen und schlau verkaufen. Ekite könnte ja der nächste sein. Vielleicht baggern sie jetzt an Johnny Burkhardt um die Ecke bei Mainz. Also da gibt's viele Möglichkeiten und dazu ein Umfeld. Ich glaube, als Frankfurt-Fan hast du eigentlich in den letzten Jahren eine geile Zeit gehabt. Also das ging ja schon los mit dem Pokalfinale gegen die Bayern damals in Berlin. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Niko Kovac übrigens damals Trainer. Sensationell. Das war ein Fest der guten Laune und die Bayern wurden abgewatscht für die Frankfurter Fans. Dann natürlich die Europapokalreisen. Mhm. Also wenn wir am Anfang der Sendung irgendwie gesprochen haben, dass der HSV sich über einen Relegationssieg oder ein 4-4 gegen Juve freut, dann hat man als Eintracht-Fan ganz andere Gründe, momentan stolz auf seine Truppe zu sein. Und dementsprechend, die Zukunft ist cool und die Vergangenheit der letzten Jahre war super cool.
Aber kann es wirklich so cool sein? Weil du hast schon gesagt, sie verkaufen eben auch viel und sie müssen ja auch verkaufen. Und wir haben jetzt ja schon oft gesehen bei Eintracht Frankfurt, dass eben Spieler, die eine Saison brilliert haben, die die Mannschaft auch getragen haben. Wir können das mal, Jovic, Rebic, Aller, das waren ja alle Spieler, die wirklich wichtig waren für Eintracht Frankfurt, die dann aber verkauft werden mussten, weil einfach die Angebote zu gut waren, dass die Spieler sowieso nicht sagen konnten, nö. Die Eintracht hat's immer irgendwo kompensiert gekriegt. Und jetzt müssen sie es möglicherweise wieder. Marmoush haben sie schon verloren. Das hat sich ja nicht weiter negativ zumindest momentan ausgewirkt. Aber wenn Ekitike jetzt auch noch weggehen sollte im Sommer und die Angebote, glaube ich, die werden eintrudeln, dann sieht es ja schon wieder ein bisschen anders aus bei Eintracht.
Ja, aber du sagst es ja selber, es ist der Wiederholungseffekt und er ist so oft nicht nur gut gegangen, weil da Glück dabei war, sondern weil die zentralen Baustellen, also die wirklich was entscheiden, in Frankfurt einfach Rückgrat haben, weil sie eine Meinung haben und eben vielleicht auch manchmal wissen, naja, so geil ist er jetzt auch nicht, der uns hier gerade 20 Tore vielleicht gemacht hat, dass der nicht für 100 Millionen, reden wir gerne mal über den Kollegen, der in Paris noch auch nicht glücklich wurde, dass das vielleicht dann Entscheidungen sind, die einen extremen Weitblick haben, die sich eben nicht, wie bei vielen anderen Vereinen, davon leiten lassen, dass die Fans sagen, wie könnt ihr nur und dergleichen, sondern ich glaube, als Frankfurt-Fan hast du auch das Gefühl, okay, die wissen schon, was sie da tun und dafür haben sie halt auch Argumente in den letzten Jahren gesammelt und von daher, also das Marmoush während der Saison zu verkaufen, das ist echt ein steiler Move, also das wäre so, als wenn die Bayern Harry Kane rausschmeißen oder verkaufen während der Saison, also eben eine absolute tragende Säule der Offensivabteilung und das zu einem anderen Verein für viel Geld und trotzdem, obwohl da jeder dachte, du stolperst, die sind auch kurz gestolpert, Aber eben nach ein paar Wochen haben sie sofort wieder Tritt gefasst. Und das ist der Verdienst vom Trainer, von natürlich der Führungsetage, aber auch einer Mannschaft, die offensichtlich gut zusammenarbeitet.
Das auf jeden Fall. Und das glaubst du auch, wird sich auch weiterhin fortsetzen, weil ich meine, das Auge für Talent
dagegen. Also ich wüsste kein Argument gegen diese Truppe oder gegen diesen Verein aus den letzten Jahren, wo du sagst, das geht aber mächtig in die Hose bald bei denen.
Das Problem nur international, wenn wir mal auf die Statistik bei den Frankfurtern gucken, Defensive. Ja, sie haben in den letzten viermal in den letzten fünf Spielen zu null gespielt. Das ist ein absolutes Ausrufezeichen in der Bundesliga. Aber 42 Gegentore ist auch schon eine Hausnummer. Und wenn man das international in der Champions League auf den Platz...
Ja, das ist, also ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber das ist kurz vor dem deutschen Nörgeltum, muss ich sagen. Ja, weil, also was wollen wir denn als Fußballfans sehen? Wir wollen Spektakel sehen. Ja. Wofür steht Eintracht Frankfurt? Für Spektakel. Es gab mal vor, ich glaube, 15, 20 Jahren so eine Phase, wo Werder Bremen auch gefühlt immer 6-4 gewonnen hat. Also viel hinten reingelassen hat, aber es kompensiert hat mit vielen Toren. Und man kann ja nur Eintracht Frankfurt nun wirklich nicht nachsagen, dass sie zu doof sind in der Defensive, weil sie in der Offensive dann auch nicht glänzen. Solange das Spiel so aufgeht, ist es für die Tabelle gut, ist für die Perspektive gut und für uns Fans heißt es halt, wenn ich mir Eintracht Frankfurt anschaue, dann sehe ich richtig spektakulären Fußball und als Fußballfan sage ich gerne mehr davon.
Und das ist ja auch was die Begeisterung dann auch bei den Fans da immer wieder auch europaweit dann für Ekstase sorgen lässt. Aber was würdest du denn sagen, was müsste denn noch passieren, dass es dann auch in der Champions League gesichert dann entsprechend funktioniert. Ich meine, wir haben bei Leipzig gesehen, ein ja doch auch gut bestücktes Team, was in der Champions League ziemlich baden gegangen ist. Also und ja auch in der Bundesliga mittlerweile komplett allen Ansprüchen hinterherläuft.
Ja, wobei man bei Leipzig auch sagen muss, also irgendwie der gemeine Fußballfan denkt jetzt so, naja, jetzt sind die halt mal wieder da, wo sie eigentlich hingehören. Totaler Quatsch, das ist eine Top-Mannschaft in den letzten Jahren gewesen, die war bis zum Halbfinale der Champions League, also die haben auch eine große Reputation sich eigentlich erarbeiten können, haben sie auch. Jetzt bröckelt das halt ein bisschen, was natürlich vom Trainer angefangen, dann über reichlich Unruhe im Umfeld und dann auch eben tragende Säulen sind nicht mehr mit dabei. Da geht die Rechnung halt nicht Frankfurt-artig auf und aber ich finde auch, Frankfurt hat halt so eine Entwicklung, die waren immer international dabei und jetzt ist halt der nächste größere Schritt dran. Ja, willkommen im Fußballleben oder auch im Berufsleben. Das kannst du dir dann wirklich selber erarbeitet haben. Wenn du so One-Hit-Wonder in der Champions League hast, wie natürlich Union Berlin, aua, das tat ganz schön weh eben das Jahr danach, oder auch Heidenheim im Europapokal, jetzt auf einmal im Abstiegskampf voll drin, dann ist es manchmal eben keine gesunde Entwicklung. Aber in Frankfurt sehe ich die als sehr gesund an. Von daher, ich glaube wirklich, Europa kann sich auf Frankfurt freuen. Und als Frankfurter Fan freust du dich eh auf Königsklasse, weil das macht Bock.
Ja, Europa League kennen sie jetzt zur Genüge und haben sie wirklich ausgekostet. Jetzt darf es gerne nochmal eine Etage höher gehen. Es wäre ja auch tatsächlich das erste Mal, dass sie sich über die Liga qualifizieren für die Champions League. Das ist ja auch was Historisches, denn der letzte Champions League-Auftritt war ja durch den Sieg in der Europa League dann zustande
gekommen. Ja, aber das zeigt ja eben die Entwicklung. Die waren ja sonst meistens international super und haben in der Bundesliga eigentlich sich nur warm gespielt für die Europa League-Abende. So hatte man ja fast den Eindruck, die waren ja wirklich teilweise 8, 9, 10, 11 irgendwie da ganz unten mit dabei. Ja. Und das ist ja jetzt, alle sagen sonst immer, die Bundesliga ist die realistischste Tabelle und die ehrlichste. Ja, und da muss man sagen, ehrlich, Eintracht Frankfurt, geile Arbeit geleistet, verdient in der Champions League. Und trotzdem haben sie ja auch in dieser Saison nicht nur in der Bundesliga, sondern international, fand ich, richtig tolle Spiele gezeigt. Mhm. Trotz Verletzungen, trotz Marmouche-Abgang. Also es ist fast schon langweilig, aber ich kann momentan Frankfurt nicht kritisieren, sondern ganz im Gegenteil, ich finde es toll, dass wir so eine Truppe in der Bundesliga haben.
Dann kritisieren wir Leipzig noch ein bisschen, wir müssen ja irgendwas Negatives dann auch noch finden, das wäre sonst zu positiv hier. Aber in Leipzig, diesen Trainerwechsel, den man da jetzt forciert hatte, kurz vor knapp, Rose durch Scholt Löw zu ersetzen, eine große Auswirkung hatte der offenbar nicht, oder?
Nee, also der Löw-Effekt ist jetzt nicht so wirklich da, wobei eben ich das auch nicht so ganz verstanden habe. Also ich habe Marco Rose tatsächlich eigentlich als Idealbesetzung in Leipzig angesehen. Schon durch die Vergangenheit. Er hat eine Reputation als Trainer, hat auch viel Erfahrung mittlerweile als Bundesliga-Coach gehabt. So, und war auch eben mit Borussia Dortmund auch schon bei einem echten Top-Verein vorher schon gewesen. Also das war ja kein Experiment. Und dazu halt noch mit den heimatlichen Gefühlen. Also eigentlich hätte das schon passen müssen. Klar, du hast es erwähnt, was sie in der Champions League gezeigt haben, war eine Schande und auch wirklich peinlich. Also das ist auch nicht zu entschuldigen. Und ich glaube, das war auch mehr das Übel als in der Bundesliga, weil da war ja eigentlich vieles gut. Dass sie es dann nicht im DFB-Pokal geschafft haben, ich glaube, dann wäre das Ganze vielleicht auch noch, in eine andere Entwicklung gegangen. So ist jetzt Marco Rose halt Geschichte. Ich glaube, der wird aber nochmal der wird weniger Schaden aus der Entwicklung genommen haben, als es Leipzig jetzt aktuell tut.
Ja, glaubst du denn, dass die Leipziger jetzt dann doch noch den Turnaround kriegen, sich diesen vierten Platz in der Bundesliga für die Champions League dann eben noch holen werden? Oder peilen die vielleicht sogar, oder müssen die vielleicht sogar das Finale daheim in der Conference League anpeilen? Weil das wird ja in der nächsten Saison in Leipzig ausgetragen.
Da überrascht mich, das wusste ich noch gar nicht, dass es nächstes Jahr also ein Finale daheim in Leipzig gibt. Das wusste ich noch nicht. Also zumindest in der Conference League. Ich weiß es nicht, bei der Champions League, das ist ja wie Aufstieg zweite Liga, da kannst du ja auch würfeln momentan. Also Freiburg ist für mich die totale nicht einschätzbar Truppe dieser Saison. Am Anfang habe ich gedacht, ey, wie geil ist das denn? Da habe ich die ein paar Mal kommentiert und dachte wirklich, Julian Schuster, willkommen im Olymp des Trainerdaseins, weil nach Christian Streich war das ja quasi wie Jürgen Klopp und Arne Slot. So, du hattest echt die Ahnung, na gut, jetzt muss da erstmal
funktioniert.
Einer kleine Brötchen backen. Und der musste keine kleinen Brötchen backen, sondern der hat direkt geliefert. Und trotzdem gab es dann eben auch Niederlagen, wo du dir denkst so, hä, was war denn da jetzt los? Also Freiburg ist für mich eine Wundertüte. Der Vorteil ist halt, und das könnte am Ende entscheidend sein, ob es am Ende Platz 5, 6 oder 4 wird für die Freiburger, ist denen jetzt nicht wurscht, aber da wird keiner sauer sein. In Leipzig allerdings wird man sauer sein. Und was Druck in den Köpfen bewirken kann, das erleben wir halt gerade auch im Aufstiegskampf der zweiten Liga. Von daher sehe ich da Freiburg eigentlich in der besseren Position.
Und das sieht man vielleicht jetzt auch gerade auf dem Platz sogar bei Leipzig in der Bundesliga, weil die wissen ja schon seit einigen Wochen, dass sie tatsächlich unter Bewährung spielen. Das wurde ja von Marcel Schäfer, dem Geschäftsführer Sport, dann auch mehrfach schon gesagt, nachdem man Rose rausgeschmissen hat, die Mannschaft muss liefern. Also er hat sie ja richtig in die Verantwortung genommen. Also eigentlich wissen die, worum es geht. Das Problem ist ja nur, wenn jetzt mit Orban und Gulaschi zwei absolute Führungsfiguren da ausfallen und jemand wie Xavi, ein toller Fußballer, aber die Kapitänsbinde kriegt mit seinen 22 Jahren, dann ist er vielleicht auch mit der Situation so ein bisschen überfordert, weil er keiner ist, der die Mannschaft schon tatsächlich führen kann. Der kann überragend sein, aber eben noch nicht wirklich vorweggehen.
Ja, offensichtlich. Also wenn es am Ende zu Platz 5 oder 6 reicht, dann kann man ja eigentlich sagen, okay, internationaler Wettbewerb. Nur die Ansprüche und auch das, was Leipzig ja in den letzten Jahren gezeigt hat, sind natürlich andere. Du willst mittlerweile Königsklasse dauerhaft spielen. Das wird dieses Jahr nicht klappen. Grüße gehen nach Dortmund raus. Da wird es auch sehr eng. Also auch da hat man den gleichen Anspruch. Die darf man ja auch nicht vergessen, wenn wir gleich über Champions League-Kandidaten reden. Die haben gerade den Lauf, den halt Leipzig überhaupt nicht hat. Und du hast nur noch 3 Spiele. Also du musst langsam mal in die Pötte kommen, wenn du da noch was bewirken willst. Und von daher, Leipzig hat für mich einfach eine Gemengelage, die nicht gut ist. Sie können auch nichts mehr bewirken, weil der Kader kann logischerweise jetzt nicht mehr verändert werden. Verletzungen hast du auch, Trainer hast du schon rausgeworfen. Also du hast alle Asse versucht zu zücken, nur dein Blatt ist irgendwie immer noch nicht so gut, dass du das Spiel gewinnen kannst. Und,
Problem, ja.
Ich weiß jetzt nicht, weißt du aus dem Kopf die 3 letzten Gegner von Leipzig?
Die 3 letzten Gegner von Leipzig, auf jeden Fall Bayern in der nächsten Woche, dann auswärts bei Werder Bremen und am Ende Stuttgart.
Ja, also gut, da ist Basis bunte Mischung, hätte ich jetzt fast gesagt. Du hast eigentlich einen nicht zu schlagenden Verein, weil also die Bayern werden jetzt nicht irgendwie das Meisterding nächste Woche nicht eintüten wollen, also voll motiviert. Ja, dann hast du Werder Bremen und was war der dritte Verein noch?
Stuttgart.
Stuttgart. Ja, und also Stuttgart auswärts oder zu Hause?
Zu Hause.
Zu Hause, ja. Also gut, die Stuttgarter, ich meine, wir reden über Leipzig, Stuttgart und Dortmund eigentlich. Das sind 3 Vereine, die alle letztes Jahr Champions League waren, wo nur irgendwie gerade eine nicht so wahnsinnig schöne Entwicklung in dieser Saison stattgefunden hat. Vielleicht mit dem Happy End noch bei den Dortmundern, aber Stuttgart ist quasi die Schwester von Leipzig, was das gerade angeht. Das sieht nicht gut aus.
Die haben zumindest noch das Pokalfinale, wo sie sich die Saison dann noch irgendwie verschönern können.
Den Joker hätte sich ja Leipzig eben auch gönnen können. Dann würde, glaube ich, die Entwicklung in Leipzig ganz anders bewertet werden.
Dann wäre die Chance vielleicht auch besser, dann in der neuen Saison diesen Kaderumbruch, der ja nötig ist, in Leipzig dann vielleicht auch bewerkstelligen zu können, eben mit der Sicherheit des europäischen Wettbewerbs im Hinterkopf, wenn das tatsächlich schiefgehen sollte, ist das ja auch eine Geschichte, wo du dann wahrscheinlich Probleme kriegst, die Spieler zu kriegen, die du gerne hättest, um eben wieder dauerhaft Champions League zu spielen, vor allen Dingen um den Trainer zu kriegen, mit dem das vielleicht möglich ist.
Ja, und man muss sich ja immer fragen, also auch Frage an dich, wofür steht Leipzig aktuell? Also wer sind die Charakterköpfe, außer Jürgen Klopp jetzt, aber der ist ja nun mal nicht Leipzig, sondern All-Inclusive RB, beziehungsweise Red Bull. Also was sind die Charakterköpfe, wo man sagt, ey, das ist Leipzig? Das war halt für mich Marco Rose. weil ein Leipziger Trainer bei diesem Herzensverein oder zumindest dann eben Verein aus der Region, wo er die Fans und eben das Umfeld kennt, das passte schon. Und jetzt, ja, da sind wir wieder beim Vergleich auch mit Frankfurt. Da hast du einen Trainer, der ist jetzt anerkannt, der hat eine Perspektive zu bieten und der hat auch Bock und geht voran. Und das muss er erstmal in Leipzig wieder finden.
Perspektive hat offensichtlich mittlerweile auch Niko Kovac dann fest bei Borussia Dortmund. Der hatte zwar schon immer einen Vertrag bis Ende der neuen Saison oder der nächsten Saison, aber das war ja dann doch immer so ein bisschen in Zweifel gezogen. Ja, erstmal abwarten, was dann tatsächlich jetzt bis zum Sommer passiert. Jetzt hat Aki Watzke im Sportstudio aber gesagt, nö, wir wären ja blöd, wenn wir das nicht machen würden. Durch diesen Lauf der letzten Wochen, den du ja auch schon angesprochen hast, hat der sich also sehr festgesetzt. Oder glaubst du, das ist auch was, was noch wackeln könnte?
Nee, eigentlich nicht. Und ich habe auch nicht ganz verstanden, warum man Niko Kovac beim Amtsantritt derart kritisch gesehen hat. Also wir haben vorhin über das Pokalfinale der Frankfurter gesprochen gegen die Bayern. Da war er Trainer, da war er der heißeste Scheiß quasi, den es in der Bundesliga gab. Ging dann zu den Bayern, hat auch noch Titel geholt. Und dann ist halt so ein bisschen durch den Auslandsauftritt und durch Wolfsburg das Ganze ein bisschen weiter nach unten geratet worden, sagen wir es mal so. Mhm. Aber ich habe die Zeit in Frankfurt nicht vergessen und habe da eine sehr hohe Meinung über Niko Kovac gehabt. Und dass er sich das jetzt A zugetraut hat und nach einem etwas schleppenden Beginn jetzt wirklich gut reingekommen ist und das ja nur auch mit Verletzungssorgen und mit all der Wucht, die Borussia Dortmund hat im Umfeld und sehr, sehr negativ eingestellte Fans, zumindest eben was seine Personalie am Anfang anging. Das wendet sich jetzt gerade, natürlich wendet sich immer alles zum Positiven, wenn man erfolgreich ist, aber das, sie haben jetzt den Rückenwind und der kann auch eine Menge beflügeln, dass es am Ende für Europa reicht. Welcher Wettbewerb werden wir dann sehen? Aber eben, wir haben vor 6 Wochen haben wir irgendwie Borussia Dortmund noch kurz vor dem Abstiegskampf gesehen. Also da war das schon sehr wild, was das Umfeld und auch wie die Gemengelage einfach war. Auch der Auftritt in der Champions League ist ja Teil dieser positiven Entwicklung, auch wenn sie rausgeflogen sind. Also Niko Kovac ist für mich mittlerweile festgesetzt für die nächste Saison bei Borussia Dortmund und ich halte es auch für die richtige Entscheidung.
Wenn du die Abstände ansprichst, so schnell kann das eben gehen, dass sich das wendet. War ja in Freiburg genauso. Vor 3 Wochen waren sie 4 Punkte von Platz 12 weg. Jetzt sind sie auf Platz 4 nach eben diesen 3 Siegen. Also von daher, das kann alles da oben sehr, sehr fix gehen. Und Dortmund steht jetzt erstmals unter Kovac unter den Top 6. Also hat das schon mal zumindest geschafft, was er, ja, wofür er angefragt und wofür er verpflichtet wurde. Der Sieg gegen Hoffenheim, ja auch ein Last-Minute-Sieg, also diese Mentalität, die ja Dortmund immer abgesprochen wurde, haben sie da auch nochmal wieder gezeigt. War es ein Sieg der Mentalität oder war es vielleicht auch einer dank Schiri-Hilfe? Weil um das 3:2 von Waldemar Anton gab es ja auch so ein paar Kritiker.
Also da gab es natürlich Diskussionen. Lutz Wagner, den wir vorhin in der Sendung hatten, der Schiedsrichterbeauftragte, hat gesagt, wie viele Torhüter ihn angerufen hätten am Wochenende, um das eben zu sagen, dass das eine Riesensauerei war. Und er sagt aber auch, nee, kann ich mit leben mit der Entscheidung, so wie sie da gefällt ist. Für mich ist Glück immer eine Frage auch von Erarbeiten. Und Borussia Dortmund hat sich in den letzten Wochen was erarbeitet. Natürlich hast du dann faktisch, wenn man drauf guckt, Nachspielzeit, gewinnst das Spiel noch, sagt jeder, ist ein Duselsieg, war es für mich aber nicht. Und sie haben halt jetzt den Lauf, den vielleicht Leverkusen zum Ende der letzten Saison auch hatte, als sie immer irgendwie in der 94. Minute gewonnen haben. Du glaubst halt dran. Also wieder der Vergleich mit dem HSV und Köln und all denen da oben, die glauben gerade nicht dran, dass sie in der 93. noch ein Tor machen, sondern haben nicht mehr die Lust aufs Gelingen, sondern die Angst vor dem Scheitern. Und das hat Borussia Dortmund offensichtlich jetzt seit einem Monat nicht mehr. Und das ist für die sehr hilfreich, um da oben nochmal anzuklopfen.
Wenn du wetten müsstest und wirklich setzen müsstest, was ist denn für dich, hat die größere Wahrscheinlichkeit? Der HSV spielt nächste Saison in der ersten Liga oder Dortmund in der Champions League oder vielleicht sogar beides?
Boah, schwierige Frage. Also ich glaube mit leichtem Vorteil noch, dass der HSV in der Bundesliga spielt, weil die Ausgangslage einfach deutlich besser ist. Und bei 3 Spieltagen kannst du jetzt halt bist halt auch extrem abhängig, was die anderen halt machen. Aber wir haben vorhin über die Champions League Kandidaten ja lang gesprochen. Bayern ist gesetzt, Leverkusen ist gesetzt, Frankfurt ist gesetzt. So, der 4. Platz. Natürlich würde man jetzt vom Renommee sagen, wenn Dortmund schon jetzt auch bei der Club-WM mitspielt, irgendwie gehört der Verein auch in die Champions League. Wir haben unzählige Abende ja bei Sport1 in Dortmund halt bei der Champions League auch verbracht. Den Fans wäre es auch zu wünschen, aber du musst es dir halt erarbeiten. Und wenn sie jetzt rechtzeitig noch die Kurve gekriegt haben und das vielleicht packen, würde ich mich freuen. Umgekehrt, wenn Freiburg halt jetzt durchzieht, dann haben sie es einfach verdient.
So sieht's aus. Da habe ich noch eine Schätzfrage gleich für dich im letzten Teil dieser Sendung hier.
Was sonst noch so los ist.
Wir müssen natürlich um den aktuell begehrtesten Co-Trainer der Welt sprechen. Auch einer, der nach eigenem Selbstverständnis ein absoluter Superheld ist. Sandro Wagner strotzt vor Selbstvertrauen. Also er sieht sich, glaube ich, schon sehr, sehr positiv. Und das ist er auch. Also
da kommt der Journalist auch in mir hoch. Woran machst du das fest?
Nur, dass er doch sehr selbstbewusst auftritt und dass er selbst auch sehr klar Stellung bezieht.
Also er gibt so selten Interviews gerade. Du kannst doch aktuell nicht sagen, dass der sich als Graf Großkotz...
Nein, aber als Spieler hat er... Der Großkotz habe ich auch nicht gesagt. Aber er sieht sich schon sehr, sehr gut. Und als Spieler hat er sich ja auch schon damals immer sehr, sehr stark gesehen und sich auch stark geredet. Hat das aber auch durchaus mit Taten natürlich auf dem Platz untermauert. Also man muss ja immer nicht ein Maulheld sein, wenn man sich selbst von sich selbst überzeugt ist. Aber er mag sich schon sehr gerne. Und ich muss sagen, ich mag ihn auch als Typ. Und vor allen Dingen...
Doch.
Also vor allen Dingen habe ich ihn als Co-Kommentator immer sehr, sehr gerne gehört.
Ja.
Weil er da sehr stark dann auch seine Meinung rausgehauen hat und die eben auch in der Regel fachlich komplett fundiert war und eben auch nicht nur wegen eines Spruchs dann rauskam.
Also wo ich ihn sehe, meinst du jetzt?
Wo würdest du ihn denn jetzt sehen? Genau, er ist ja sehr begehrt und es sind sehr viele Plätze dann auch auf Trainerpositionen vakant momentan.
Ja, mich hat es ein bisschen gewundert, warum er jetzt im Sommer halt schon die Reißleine quasi zieht. Jetzt hat er noch 2 Spiele, nächstes Jahr ist eine Weltmeisterschaft, der deutsche Fußball geht gerade nach oben. Also da hättest du im Fahrwasser von Julian Nagelsmann nicht nur noch eine Menge lernen können, sondern hättest wahrscheinlich deinen Stern noch viel mehr anstrahlen können, wenn das nächstes Jahr irgendwie was halbwegs Vernünftiges wird bei der Weltmeisterschaft. Und ich glaube, er ist ja auch nach wie vor noch in diesem Trainerlehrgang. Also er ist ja noch gar nicht durch mit der Nummer. Das heißt, ich habe mich gefragt, wenn er jetzt im Sommer irgendwo einsteigt und irgendwie aber noch gar nicht die Lizenz ja fertig hat, sondern eben Work in Progress quasi da unterwegs ist, ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür gewesen? Das frage ich mich. Es geht für mich bei Sandro Wagner nicht ums Ob, sondern nur ums Wann er auf der großen Bühne eintritt ins Trainerwesen. Nur ob das jetzt in diesem Sommer nun schon unbedingt sein musste. Also der Mann hat noch ein paar Jahrzehnte in dem Job vor sich, wenn er das gut anstellt. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber er wird einen Plan haben, weil du sagst schon, er ist ein helles Köpfchen mit einer tollen Auffassungsgabe und hat eben auch bei den kleineren Trainerstationen bislang auch durchaus was bewirken können. Hier unweit von München ja in Unterhaching. Beim DFB schätzen sie ihn auch sehr, sowohl die Spieler als auch die Verantwortlichen. Das sind ja schon mal Komplimente, mit denen kannst du starten. Aber ich bin halt auch gespannt, wo er startet, weil dieser erste Auftritt muss natürlich schon sitzen, dass es eben weitergeht. Weil ansonsten hätte ich auch gesagt, naja, ein Jahr noch Co-Trainer bis zu einer WM bleiben, wäre jetzt auch nicht der schlechteste Job der Welt gewesen.
Definitiv nicht. Es gibt ja ein paar Möglichkeiten. Ich glaube, Schalke können wir mal ausschließen. Ich glaube, das tut er sich nicht an. Oder könntest du dir ihn da vorstellen, weil das ist, da kannst du eigentlich vielleicht auch nur gewinnen.
Ja, also was heißt, tut er sich nicht an? Ich finde, damit tut man Schalke einfach zu Unrecht. Das ist ein geiler Verein mit unglaublichem Wumms, der in der zweiten Liga irgendwann auch mal wieder nach vorne kommen wird. Also ich glaube, als Trainer kannst du auf Schalke viel verlieren in den letzten Jahren, aber du hast auch ein unfassbares Potenzial, wenn du da richtig gute Arbeit leistest, dass sie dich da in Gelsenkirchen sofort einfach durch die Stadt tragen. Also von daher wäre das eine mutige Entscheidung, aber nochmal, dafür hörst du nicht den Job auf, den du aktuell hast, um dann in die zweite Liga zu gehen.
Leverkusen wäre sehr dicht an Köln, wo ja die Sporthochschule ist, wo er seine Trainerlizenz macht. Da hätte er es nicht so weit. Also
ja, also wenn der Platz frei wird, weil eben Alonso weggeht und vielleicht zu Real Madrid dann wechselt, wäre es Leverkusen-like, finde ich, einem potenziellen neuen guten Trainer, der national und vielleicht auch später international glänzen kann, eine richtig starke Bühne gleich zu geben. Also das wäre schon das oberste Regal, was momentan, glaube ich, für ihn verfügbar wäre.
Oder RB Leipzig zusammen mit Klopp. Traumpaar.
Ich weiß nicht, sind die zwei ein Traumpaar?
Ich weiß es nicht. Also zumindest einmal von der Außenwirkung her wäre das doch ganz toll. Ob die zusammenpassen, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen.
Sehr schnell im Trainergeschäft. Also wir haben bei Niko Kovac gerade vor ein paar Jahren noch gefeiert wie Popstar und dann jetzt eben, als er in Dortmund anfing, nicht so wirklich gut beobachtet von den Fans oder eingeschätzt von vielen auch aus der Öffentlichkeit. Also Leipzig und ja, warum nicht? Aber nochmal, erst muss ich mal irgendwie wissen, die Faktenlage kenne ich nicht genau. Wann ist er komplett frei? Also wann muss der nicht mehr irgendwelche Seminare beziehungsweise Prüfungen ablegen? Weil, sagen wir so, als Halbtagsjob einen Bundesliga-Verein zu führen und dann parallel noch Uni zu büffeln, das ist zwar auch schon mal gut gegangen, aber wäre jetzt, finde ich, eben auch nicht schlau, weil dieser erste Verein, der muss ihn weiter nach oben tragen auch. Also beide brauchen einen guten Start und da muss er den richtigen Verein jetzt finden. Ich weiß nicht, haben wir noch ein paar andere, die irgendwie zur Verfügung stünden?
Wolfsburg, da hat ja Hasenhüttl neulich schon gesagt, naja, dann kannst du vielleicht auch jemand anders einfach machen. Also es gibt ja ein
was
paar
ist denn mit
Hoffenheim.
Also, ich wollte gerade sagen, Hoffenheim, ja. Irgendwie, da kennt er nun jeden Grasheim persönlich aus seiner aktiven Zeit. Das ist ein sehr ruhiges Umfeld eigentlich. Du steigst sicher nicht ab, also zumindest jetzt in dieser Saison. Das heißt, du würdest in der Bundesliga spielen. Ja, da glaube ich, kannst du noch etwas unter dem Radar lernen und eben auch Dinge verbessern, weil nach der Saison kann man in Hoffenheim momentan nur gewinnen. Also das wäre, finde ich, eigentlich die normalste Lösung. Bei allen anderen brauchst du ein bisschen Fantasie, aber die ist ja auch vielleicht bei Sandro Wagner verfügbar.
Wir gucken einfach mal und lassen uns überraschen. Ihr werdet auf Sport1 definitiv drüber berichten. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wir werden hier im FIFA-Pitch-Podcast sicherlich auch noch das ein oder andere Mal darüber bestimmt sprechen. Und im Newsletter werdet ihr alles dazu lesen. Hartwig Töne von Sport1. Habe ich echt Sat1 am Anfang gesagt?
Ja, oder der alte Mann hört nicht mehr richtig. Aber wir hören uns das nochmal an.
Du bist nur ein ganz klein bisschen älter als ich. Von daher, vielleicht ist es bei mir auch schon so, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich da...
So finde ich gut. Das wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen.
Hadi, vielen Dank.
Ich danke auch.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.